リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Radio Tux et Horaz. Und wer sich jetzt gerade fragt, hä, was ist Radio Tux, was ist Horaz? Horaz ist das Hochschulradio Stuttgart und in der Hochschule der Medien gerade sitze ich in einem Glaskasten, hier ist das Studio. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen doch einmal eine Sendung über ja IT-Themen und zwar über Linux Open Source. Und Radio Tux ist ein Internetradio rund um Linux und Open Source, das ich schon eine Weile mache. Und ja, zu diesem Thema, was jetzt aktuell ist, und zwar die Linux World Expo, die letzte Woche vom 14. bis 16.11. in Köln war. Darüber reden wir heute und dazu habe ich mir auch einen Studiogast eingeladen, der mich hoffentlich jetzt hört. Hallo Manuel, klappt das? Bist du da? Ich höre ihn jedenfalls nicht. Hallo? Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal warten. Oder wir spielen einfach einmal schon mal Musik. Und ich hoffe, dass ich Manuel dann in dieser Zeit irgendwie ans Telefon kriege. Der erste Titel, den wir spielen, ist Jammin' Inc. mit System Overload.
Miguel certainly has some of that famous Latin stuff. Stamina. I'm quite exhausted.
Hey, my system is completely overloaded, you know? My memory is full. Delete all data. Are you sure?
Game over.
Yes.
Evenings, I got the feeling I'm receiving way too much grieving, though I tend to always lay back. There's no chance to, and I hate that. I don't believe it's just for no reason. Losing my freedom, stop what I'm needing. I don't want to let this happen, cause I want happiness to step. I'm just treating the people I'm cheating, the people deceiving, the people I'm leaving, cause it's my last bit of pleasure. There's no point in bearing that pressure, so I'm still reading, see if I can breathe, and sick of some weed, and after leaving, just taking myself a vacation. My mind is begging for recreation.
System overload. You won't get no access with your core. System overload.
Hello.
Me switching to standby mode.
System overload. Again and again. The only thing I got is my sling ting ting ting. Connected with music with my SICD and a digital wire to that CD. Big remaster from the analog host. Cable and wire.
Ich glaube, ich höre dich.
Hallo?
Ja, wunderbar. Ah, jetzt habe ich den Titel kurz unterbrochen, aber ich glaube, wir hören den noch zu Ende und dann machen wir...
Hallo Ingo, ich rede jetzt einfach mal.
Ja, ich höre dich. Warum hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Ich höre dich. Das ist wunderbar. Jetzt ist nur noch die Frage, warum er mich nicht hört. Ja, wir machen weiter mit der Musik.
Miguel certainly has some.
Oh, jetzt fängt das Lied natürlich schon wieder von vorne an. Wir hören also jetzt den zweiten Titel. Das ist Real Star mit Ort.
Haben sie von mir geraubt.
Der ist jetzt sowieso gerade vorbei, der Song. Also wir probieren immer noch, das mit dem Telefon hinzukriegen. Vielleicht bin ich auch nur etwas zu blöde, das Ganze hier zu bedienen, weil ich sitze ja zum ersten Mal vor so einem großen Mischpult. Manuel, hörst du mich? Hörst du mich zufällig? Und wir wollten über die Linux World Expo reden, richtig?
Jawohl.
Ah, wunderbar, das klappt jetzt auch. Ja, dann sag erstmal vielleicht deinen Eindruck. Ich meine, wir waren ja zusammen da, wir waren ja die ganzen 3 Tage unterwegs. Was denkst du, was hattest du für einen Eindruck?
Also für mich war es sehr spannend, die Linux World Expo zu erleben, nachdem sie ja den Umzug gemacht hat von Frankfurt, wo sie ja mehrere Jahre lang stattgefunden hat, immer im gleichen Zeitraum wie eine Bankmesse. Das war ja auch ein guter Grund, dass man das immer dort in Frankfurt mit dieser Bankmesse gemacht hat, weil man gesagt hat, gibt es so ein Publikum, das sich überschneidet. Und so den genauen Grund für den Umzug nach Köln, der konnte mir eigentlich auch jetzt in Köln immer noch keiner so wirklich sagen. Aber na gut, was ich sagen kann, die Messe war kleiner. Es waren auch, würde ich behaupten, weniger Leute da, auch wenn das die Ausstellungsleitung anderes behauptet. Es war nett. Also ich glaube, wir selber haben ja bei uns am Stand sehr gut davon profitieren können. Große Firmen wie Novell zum Beispiel, die direkt am Halleneingang waren, einen Riesenstand hatten, fast die ganze Hallenbreite ausgefüllt haben, die haben auch sehr profitiert. Kleinere Firmen, glaube ich, waren sehr enttäuscht. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also erstmal zum Grund, der mir genannt wurde, warum sie dann umgezogen sind, einfach um neue quasi Kundenkreise zu erschließen. Also es wurde gesagt, dass im Ruhrgebiet da ja viel mehr Telekommunikationskonzerne sitzen, also die Telekom, und auch noch einige andere. Und man hat ja auch gesehen, es waren sehr viele Bundeswehrleute dort unterwegs. Also der Grund war wohl einfach, ja, neue Leute und die Konvergenz zu dieser Bankmesse, die war wohl nicht so doll, dass man gesagt hat, das ist ein Grund, warum man noch da bleibt. Also es waren wohl kaum Leute, die zwischen diesen Messen hin und her gewandert sind. Also ich war auch nie auf dieser Bankmesse, obwohl ich ja jetzt, weiß ich nicht, 4 Jahre oder so hintereinander immer auf der Linux World war. Was hattest du noch gefragt, was ich so denke, wie ich so sehe? Also ich denke mal, es waren weniger Leute da. Ganz klar, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen auch noch nicht und es waren auch weniger Aussteller, ne?
Okay.
Ja. Aber ansonsten, ich denke mal, ja, also ich habe jetzt von einigen gehört, die waren zufrieden, so von Ausstellerseite, die ich so mitgekriegt habe. Es war ein starker Tag dabei, oder so, sagen wir zwei, also der erste Tag vormittags war ziemlich gut und der zweite Tag war ja auch sehr, sehr gut besucht, hatte ich jetzt so ein Gefühl. Ja, so ist mein Eindruck.
Also ich habe von Ausstellerseiten von einigen Klagen gehört und muss allerdings sagen, dass wir, also die Softwareprojekte, sich da glaube ich nicht so beschweren müssten. Wobei ich nicht weiß, wie es da weiter hinten aussah. Das wurde ja dann doch sehr verschachtelt und relativ klein, also in diesem Org-Pavillon. Wir waren ja direkt außen auf der Präsentationsfläche.
Ja, also da denke ich auch mal, da haben wir es echt gut getroffen. Also ich bin da hinten auch mal einmal rumgelaufen, da habe ich gedacht, oh, und diese Frau von PostgreSQL, die war ja auch etwas enttäuscht, als sie bei uns mal vorbeigeguckt ist, hat sie gesagt, da ist nichts los. So habe ich das verstanden jedenfalls.
Ja gut, wir waren ja auch Medienpartner.
Wir waren Medienpartner, genau. einziger Nachteil, oder ich weiß nicht, Nachteil, Vorteil war natürlich, dass wir das direkt gegenüber von den Essensleuten hatten. Das hat immer ein bisschen Krach gemacht.
Also ich fand das gut. Ich fand das sogar super, weil damit konnten wir nämlich auch Krach machen und die Leute auf uns aufmerksam machen.
Ja. Nee, aber ich bin auch zufrieden. Also ein paar gute Kontakte sind entstanden. Jetzt gucken wir mal. Ich habe einige angemeldet, die uns die Visitenkarte hinterlassen haben. Kam jetzt noch nicht so viel zurück, aber eben, ja, mal gucken. Und ich schreibe natürlich auch nochmal irgendwann eine Mail rum in unsere Mailingliste. Das hoffe ich, kriege ich irgendwann nochmal hin. Ja, als nächstes steht bei uns dann wohl die Chemnitz an, oder?
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Mensch, Ingo, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, Chemnitz wäre super. Das war ja auch die erste Veranstaltung, an der wir überhaupt ja so selber als Aussteller und Radio vor Ort live dabei waren, ne?
Ja.
nächstes, also letztes Jahr, nein, dieses Jahr war das ja,
dieses Jahr,
noch dieses Jahr, im März, 14., 15., 16. März, sowas war das, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Und ja, das war eine tolle Sache, also da würde ich auch sehr gerne wieder hingehen. Die Veranstaltung war nett, die Organisation war super. Also ich habe jetzt von diesen ehrenamtlich organisierten Linux-Veranstaltungen noch keine erlebt, die so professionell und so gut organisiert gewesen ist. Mhm. Kann ich auch jedem empfehlen. Also es gibt ja viele Veranstaltungen. Man könnte eigentlich jedes Wochenende durch Deutschland fahren und zu irgendwelchen Linux-Tagen und sonstigen anreisen. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Aber wenn mal jemand wirklich Lust hat auf einen schönen, familiären und doch gut organisierten Linux-Veranstaltung zu gehen, da lohnt es sich wirklich auch mal nach Chemnitz zu fahren. Gerade wir hier in Süddeutschland, oder? Wir sind ja sowieso selten da drüben im Osten. Lohnt sich, mal Chemnitz anzuschauen, vielleicht mal mit dem Zug gemütlich rüberzufahren. Ist zwar nicht besonders angenehm, weil die Zugverbindungen schrecklich sind, aber...
Ja, stimmt, nach Chemnitz runter, da braucht man schon eine Zeit.
Aber von Süddeutschland aus hat man ja die Flughäfen in Basel bzw. in Stuttgart, wo der Billigflieger von beiden Flughäfen auch nach Berlin fliegen.
Ja,
da kann man dann für wenig Geld nach Berlin fliegen, so habe ich das dieses Jahr gemacht.
Und dann mit Zug.
Und dann mit dem Zug, genau, der Zug war teurer. Ja, doch, hin und zurück mit Bahncard 50 hat ungefähr das gleiche gekostet wie der Flug hin und zurück. Mhm. Hat beides so irgendwas um die 35 Euro gekostet. Das heißt, für 70 Euro bin ich von Basel nach Berlin, nach Chemnitz und alles wieder zurückgefahren.
Wie lange hast du gebraucht, von der Zeit her?
Hä, viel weniger, als wenn ich mit dem Zug gefahren wäre.
Ja,
der Zug
die Frage ist...
knappe 8 Stunden.
Ja.
Und mit dem Flieger brauche ich knappe 1,5 Stunden von Basel nach Chemnitz. Von Basel nach Berlin. Und von Berlin nach Chemnitz, jetzt muss ich überlegen, war das eine Stunde?
Ein bisschen mehr. Ich glaube, eine Stunde brauchst du nach Leipzig. Ich glaube, eine Stunde brauchst du nach Leipzig oder 1:10 oder sowas.
Brauchst ja, du, glaub vielleicht ich, 1,5 Stunden. Also insgesamt 3 Stunden Reisezeit statt 8. Ja. Und natürlich auch noch viel billiger.
Mhm. Weil du bist in 4 Stunden bist du auch mit dem Auto da. Also ich meine jetzt von Stuttgart, fährst die A81 hoch, fährst die A6 rüber nach Nürnberg, fährst die A9 hoch und dann die A72 ist das, glaube ich, und dann bist du ja auch da. Also ich kenne die Strecke ja auch, weil das ist ja quasi auch die Strecke, die ich nach Hause fahre, wenn ich nach Berlin fahre. Von daher, ja, ist man da so, ja, in 3, 3,5, 4 Stunden ist man auch da. Wenn man dann ein eigenes Auto hat, aber ich habe zurzeit ja auch keins. Nee, also ich würde das auch gerne wieder machen. Vielleicht kommen ja auch einige Lokalmatadoren, zum Beispiel der Tobias, dass der mit uns diesmal unterstützt, weil letztes Mal waren wir nur zu zweit, oder? Wir beide und dann waren noch ein paar Leute von mir,
ja,
die so eher da saßen.
Gast waren.
Ja, natürlich. Die haben auch mit Radio nichts am Hut, das war einfach nur... meine Mitfahrgelegenheit.
Genau. Ja, sollten wir vielleicht noch unseren Hörern hier erzählen, was machen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt auf so eine Veranstaltung gehen?
Wenn wir
was
auf so,
machen wir da?
Wenn wir auf so eine Veranstaltung gehen, ja, wir senden erstmal live und zwar die ganze Zeit, die wir da sind. Meiste Zeit natürlich nur freie Musik. Was heißt nur freie Musik? Schöne freie Musik. Und wir moderieren natürlich auch nebenbei, wenn irgendwas Tolles passiert und wir haben die ganze Zeit Interviews. Also ich denke mal auf der Linux, auf den Chemnitzer Linux-Tagen, oder? Ja, es
ja,
sind zwei. Hatten wir auch einige Interviews und die sind dann natürlich live gleich im Netz, beziehungsweise später dann auf linuxpodcast.de zu finden. Und sowas ja diesmal auch auf der Linux World Expo. Einige Interviews sind uns leider abhanden gekommen.
Naja, zwei.
Naja, die letzten beiden, die ich geführt habe, leider auch, weil das mit der Aufnahme auf dem Notebook nicht so geklappt hat. Der hat nur die Musik aufgenommen. Irgendwie ist da die falsche Karte ausgewählt worden.
Ah, schlecht.
Ja, ist nicht mehr zu ändern. Aber ich denke mal, wir werden von Mal zu Mal auch ein bisschen professioneller. Ne? Wir wissen ja dann schon, wo die Tücken sind.
Ja, ja, das Problem ist halt auch, dass wir immer mit sehr eingeschränkten mit sehr eingeschränkter Technik zu Rande kommen müssen, vor allem jetzt nachdem ich ja in Frankfurt in Köln relativ früh gegangen bin, musstest du ja mit einem Notebook dann ja Musik abspielen, Livestream erzeugen und senden und dann auch noch Interviews aufnehmen. Ja, das ist dann klar, dass das dann irgendwann mal schief läuft.
Ja, dann bin ich ein bisschen überfordert. Beziehungsweise die Technik war etwas überfordert. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten auf der Linux World Expo auch eine Konferenz nebenan. Das war die Virtualisierungskonferenz und ich habe Mittwochabend? Kann das sein? Ja, ich glaube Mittwochabend mit Tom Schwaller geredet und dieses Interview, das hören wir uns jetzt mal an. Themen waren unter anderem auch noch der Linux, der Novell und Microsoft Deal und ja, die Linux New Media Awards. Aber hört's euch doch einfach selbst an. Wenn ich jetzt
direkt. Ja, bin ich gespannt.
Nee, das wollte ich nicht. Den wollte ich.
Ich sitze hier mit Tom Schwaller. Er ist IT-Architekt oder wie sagt man das immer so schön? IT-Architekt Linux bei IBM. Und ja, du machst auf der Linux World Expo hier die Virtualisierungskonferenz und warst heute auch Laudator beim Linux New Media Award. Erstmal, wer hat denn in der Kategorie am besten abgeschlossen?
Es war, wie fast nicht anders zu erwarten war, das Projekt Xen und die Firma Xensors, die ja maßgeblich dahinter steckt.
Was meinst du, warum ist das so oder war das so?
Ja, Virtualisierung ist ja ein sehr altes Thema und wurde vor fast 40 Jahren oder über 40 Jahren in Cambridge, Massachusetts erfunden, im Mainframe-Bereich. Und interessanterweise ist ja die Firma Xen auch in Cambridge entstanden, also aber in einem anderen Cambridge. Und im Gegensatz zu anderen Lösungen, die es vorher gab, ist das sozusagen jetzt eine Kommoditisierung mit Open Source von dem Konzept von Virtualisierung also auf Intel AMD Hardware. Es gibt natürlich jede Menge andere Projekte, die wir auf der Konferenz alle vorgestellt haben, von V-Server, OpenVZ, von großen Serverherstellern durch IBM, HP, Sun, die alle ihre eigenen Lösungen haben, auch die Firma VMware, Microsoft. Also es gibt sehr, sehr viele Firmen, aber das Projekt Xen ist einfach sehr wichtig für die Linux-Gemeinde. Die ganzen Kernel-Hacker-Entwickler, ich glaube, die befassen sich heute sehr viel mit eben der Frage, wie kann ich einen Linux-Kernel für Virtualisierung anpassen und das Ganze wirklich in die breite Masse tragen. Und Xen, sage ich mal, ist das Projekt, was das einfach ins Bewusstsein auch der Linux-Gemeinde gebracht hat. Vorher war es natürlich VMware, die das Thema in den Enterprise-Bereich mit halt auch Commodity-Hardware reingetragen haben. Aber wie gesagt, das Thema selber ist schon sehr, sehr alt.
Und warum meinst du, dass es jetzt plötzlich so zu so einem Top-Thema wird?
Ja, es gibt ja oft so Phasen in der IT. Ich meine, ganz früher eben mit Mainframes, sehr zentralistisch. Dann gab es diese Phase, wo man dann eher viele Server, einzelne Anwendungen auf den einzelnen Server betrieben hat. Natürlich jetzt auch die Probleme damit sieht, die man damit sich eingehandelt hat, eher wieder zum Teil wieder zurück zu größeren Maschinen, zu zentralistischen Ansätzen und eben auch zu virtualisierten Ansätzen, weil ich heute so viele Ressourcen habe in einzelnen Maschinen, dass ich mir das gar nicht mehr leisten kann, dass die nicht mit einer größeren Auslastung betrieben werden, insbesondere eben PC, also 5-10% Auslastung ist da nichts Außergewöhnliches. Wenn ich davon 1.000, 10.000, 100.000 Maschinen habe, das ist natürlich nicht mehr managebar. Man kann es natürlich entweder alles zentralisieren oder die Blöcke, auf denen man es betreibt, etwas größer machen und sozusagen die Virtualisierung auf den Blöcken halt betreiben. Wie gesagt, es gibt extrem viele Ansätze. Das haben wir auch in der Konferenz diskutiert. Wir haben ja bei Prozessoren begonnen. Also was macht AMD mit ihrer Technologie? Was macht Intel? Was haben noch Firmen wie IBM mit Power und Sun mit Spark-Prozessoren oder auch Sun mit Xen, IBM mit Xen, da machen ja beide sehr viel auch. Was haben die so im Portfolio, genauso bei HP mit Titanium. Das war einer der Bereiche und darauf aufbauend dann die verschiedenen Hypervisor-Technologien. Das ist da, wo eigentlich die Industrie sich heute einig ist und auch die Open-Source-Projekte, dass Hypervisor sicher ein guter Ansatz sind. Und obendrauf kann man aber trotzdem nochmal fein granular die Maschinen aufteilen, eben in Projekten wie V-Server oder OpenVZ. Es gibt da nicht eine Lösung für alles. Und was ich gerade eben erzählt habe, betrifft eigentlich auch nur, sagen wir mal, Server-Virtualisierung. Man muss auch Storage virtualisieren, Netzwerke virtualisieren, das ganze Unternehmen virtualisieren. Da ist sehr viel zu tun. Und natürlich hat man durch ein neues Konzept, was da erstmal dazu kommt, natürlich auch einiges zu lernen, bevor man dann auch die Früchte einfahren kann.
Ja, also meinst du, das wird das nächste Big Business, also next Big Business?
Ja, das ist es eigentlich schon heute. Also, und wenn man sich überlegt, dass von der Durchdringung dieses Themas erst ja noch nicht so viele Prozent jetzt gemacht wurden, kann man sich mal überlegen, wenn man jetzt, also wie viel Raum für verschiedene Lösungen auch noch da sein wird. Angefangen eben von Kerntechnologien bis hin zu ultrakomplexen Managementlösungen, die halt wirklich alles, Server, Storage und Netzwerke vollautomatisch oder zumindest automatisiert deployen können. Da ist viel zu tun, viel zu forschen. Es gibt viele Startups, eben auch viele Open-Source-Projekte. Das ist definitiv ein Hype und ein Thema, wo ich mal sagen würde, dass uns die nächsten 5-7 Jahre also massiv beschäftigen wird.
Machst du selbst beruflich was mit Virtualisierung?
Ja, also mit Faust, das Projekt V-Server kenne ich ja schon länger, also zu Zeiten, wo es noch nicht ganz so Hype war. Dann wie jeder von uns natürlich auch, man hat natürlich mit VMware rumgespielt. Als dann Xen released wurde, das ist schon ein Weilchen her, also mache sich auch schon, glaube ich, 2 Jahre mit Xen. Da war es noch sehr, sehr schwierig. Man musste das, also man muss schon ein gewisses Wissen auch mitbringen. Da habe ich das so privat gemacht. Beruflich im Bereich der Linux-Cluster, wo ich vorrangig momentan damit mich beschäftige, ist das ein Thema, was auch seit einem Jahr angefangen wird, zumindest in Forschungseinrichtungen, zum Beispiel am CERN oder Forschungszentrum Karlsruhe, die bauen ihre Cluster auf, also virtuelle Cluster auf Xen-Basis. Das ist eigentlich schon, ja, ist nicht Mainstream, würde ich sagen, aber es kommt, weil man einfach auch die Cluster als solches virtualisiert betreiben kann, einzelne Arbeitsgruppen haben, sagen wir mal sehen, den ganzen Cluster, aber haben wir trotzdem nur einen Teil der Ressource zur Verfügung. In der Konferenz haben wir interessanterweise von Xen-Sos auch gehört, dass gerade mit MPI, was ja für High-Performance-Computing eine wichtige Programmierschnittstelle ist, dass es da durchaus noch also Probleme gibt, die man lösen muss. Es gibt aber auch andere Sachen, wie InfiniBand zum Beispiel, wo ich auch sehr stark ein Evangelist mittlerweile bin, weil ich einfach sehr schnelle Netzwerke brauche und im HPC-Umfeld hat man das heute schon im großen Stil im Einsatz. Das Thema dann mit Virtualisierung zusammenzubringen, ist, der Challenge besteht darin, dass InfiniBand eigentlich am Kernel vorbei will. Also das heißt ja Remote Direct Memory Access. Wenn ich jetzt einen Hypervisor dazwischen tue und das alles virtualisiere, dann habe ich ja einen Layer, den ich eigentlich gar nicht haben will. Und es gibt Projekte und die schaue ich mir eben auch an und das hat dann sehr schnell wieder mit meinem Beruf zu tun, sobald man virtualisierte Cluster bauen will, dass man das eben gemacht hat und die Performance nahezu native auch war, also sozusagen eine Karte an eine Instanz gebunden und die kann dann direkt am Hypervisor und am Kernel vorbei mit einer anderen Maschine kommunizieren, ist hocheffizient und ist für mich auch eine der Basistechnologien in InfiniBand, um dann wirklich in Zukunft schnelle Storage-Netzwerke, schnelle Virtualisierung, schnelle Maschinenmigration, optimierte Protokolle für Hochverfügbarkeit und so weiter auf der Basis machen kann. Also irgendwo hängt alles miteinander zusammen. Klar, dass das Gros der Linux-Cluster, das heute gebaut wird, ist nicht virtualisiert, ist klar, aber das Thema ist definitiv am Kommen und ich kenne große Installationen, die das machen und ich denke, jeder, der hier zuhört, oder ich hoffe es zumindest, kennt von Amazon den EC-Quadrat, Elastic Compute Cloud, wo genau auf Xen-Basis man über Web-Services sich einen Xen-Cluster deployen kann und dann pro Ressource, die man verwendet, dann auch entsprechend relativ wenig bezahlen muss. Also das Thema ist viel verbreiteter, als so manch einer denkt. Ich schweife hier zum Teil etwas ab, aber ihr verzeiht mir das hoffentlich.
Ja, es sind sehr interessante Sachen drin. Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so stark beschäftigt. Von daher, was meinst du, wo sind noch die Probleme oder was muss noch angegangen werden, dass das jetzt wirklich Mainstream-mäßig eingesetzt wird?
Als Xen so langsam bekannter wurde, dachten viele so, jetzt ist der Hypervisor Open Source, jetzt haben alle anderen Lösungen keinen Raum mehr. Und das ist natürlich ein Druckschluss gewesen. weil diese anderen Lösungen, die auch am Markt waren, eben zum Beispiel VMware oder von anderen Firmen, sich heute sehr stark auf das Management von diesen Umgebungen konzentrieren und nicht mehr auf die Hypervisor-Technologie per se. Die ist eigentlich Commodity und entweder ist sie gratis zu haben oder auch, also entweder ist sie als freie Software zu haben oder, wenn sie nicht frei ist, Software, kriege sie zumindest gratis. Das ist halt eigentlich so der Stand, sage ich mal. Aber darauf, die Dinge richtig zu managen, nur weil ich jetzt das virtuell habe, habe ich natürlich dann trotzdem unter Umständen viele, viele Server. Und das alles im Griff zu behalten, zu überwachen, die Auslastung zu messen und. Also da geht der Trend hin und da entstehen sehr viele neue Projekte, auch Open-Source-Projekte. Auch die Distributoren machen sehr viel. Red Hat mit ihrer libvirt zum Beispiel, was so eine C-Bibliothek auch über diese ganze Geschichte liegt, wo ich dann verschiedene Schnittstellen auch und verschiedene Hypervisor-Technologien anbinden kann. Bei Novell eher diesen SIM-Ansatz, den sie mal eher die Großen verfolgen, also Ressourcenmanagement genau definieren, in die großen Management-Systeme einbauen. Ich würde sagen, die gesamte IT-Industrie beschäftigt sich heute im großen Umfang mit Virtualisierung, weil man einfach sieht, dass das sinnvoll ist, aber trotzdem hat man natürlich, also geschenkt kriegt man nichts, man muss sich dann auch dort anstrengen und das Management da ist noch wirklich viel zu tun. Aber es ist auch spannend, finde ich, eben für Open-Source-Projekte diese Lösungen zu bauen und zu zeigen, dass wir das eben auch können mit freier Software.
Kommen wir nochmal zurück zum Kongress, wie war die Resonanz da?
Soweit ich das sehen kann, scheinen die Leute zufrieden gewesen zu sein. Ich habe ja nochmal explizit um Feedback auch gebeten. Es war schon relativ hardcore natürlich, 2 Tage lang, 8 Vorträge jeweils an einem Tag und eine Technologie jagt die andere, also auch sehr technisch bis in die Prozessorspezifika. Bei AMD zum Beispiel ging es da schon richtig zur Sache. Auch bei Power-Virtualisierung, also auf IBM Power-Maschinen, dann Intel, was sie dort machen, die ganzen Hypervisor-Technologien, die ganzen Virtualisierungstechnologien, Storage-Technologie, Storage-Virtualisierung, Netzwerk-Virtualisierung und was die Linux-Distributoren machen. Das alles in 2 Tagen. Also ich denke, das muss man schon erstmal verdauen, aber das war ja die Absicht. Also sehr, sehr technisch und sag mal, noch nicht unbedingt mit Anwendern diese Dinge zu zeigen, sondern einfach, was gibt es heute alles, wo liegen die Rosinen da, wo kann man sich seine Sachen für sich rausnehmen, die dann einem gefallen. Also ich bin, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Resultat und warte jetzt noch ab, wie das generelle Feedback kommt.
Zufrieden und geschafft wahrscheinlich auch.
Ja, es hält sich in Grenzen. Aber trotzdem danke der Nachfrage.
Ja, was meinst du, was ist sonst so aktuell in der Linux-Szene los oder ja, was ist so das Thema?
Ich hatte vor kurzem mal auf einer Venture Capital Veranstaltung diese Trends eigentlich auch aufgezeigt. Also Virtualisierung war ganz klar eins davon. Ich rede jetzt einmal von dort, wo momentan im Silicon Valley wirklich Geld investiert wird. Also in Virtualisierungsunternehmen. Da gibt es wirklich fast wöchentlich ein neues. Das zweite ist Business Intelligence, dort auch erwähnt. Da gibt es wirklich sehr interessante Sachen. Das kann man auch sehr gut mit freier Software abdecken. So Sachen wie Pentahoo oder Jaspersoft oder auch hier auf der Messe habe ich ein neues Unternehmen entdeckt, was in die Richtung geht. Nebst natürlich traditionellen Themen wie Open-Source-Groupware-Lösungen, von denen es ja auch wirklich so viele gibt, dass man sie schon gar nicht mehr überblicken kann. Das ist eigentlich auch ein Commodity-Thema geworden. Und Open-Source CRM-Customer-Relationship-Manager-Systeme, das ist auch ein ja, ziemlich heißes Thema. Meiner Meinung nach. Auch dort wird sehr viel Geld investiert von Sugar-CRM und wie sie alle heißen. Also es muss eigentlich nur auf meinen Folien auch immer nachschauen, die ich da immer produziere für diese Veranstaltungen. Da erschrickt man eigentlich immer, was es da alles gibt. Und ein Thema, was mir eigentlich immer auch schon lange Jahre am Herzen liegt, wo ich auch denke, dass Open Source also massiv im Einsatz ist, sind freie Geografieinformationssysteme. Da gibt es auch sehr, sehr gute, viele Lösungen. Das wird sehr oft eingesetzt. Ist vielleicht ein Thema, was man nicht so direkt sieht oder was nicht, ja, im Bewusstsein der Leute Mainstream-Charakter hat, aber FreeGIS und die Art von Sachen, das ist schon heftig, was da abgeht. Vielleicht noch eins, natürlich Voice-over-IP, Asterix und Asterisk. Ja, vielleicht bin ich doch etwas müde, also Entschuldigung. Ich meine, dort haben wir eigentlich eine Industrie angefangen zu ändern, das ist offensichtlich. Und ein Thema, wo ich denke oder hoffe, dass es auch in Zukunft viele, viele neue Sachen geben wird, ist freie Mobile Systems. Auch da gab es ja vor kurzem diverse Announcements und sehr viele Firmen und also wirklich auf unseren mobilen Geräten dann auch freie Betriebssysteme zu haben. Wenn man jetzt schon sich das alles aneinanderreiht, dann sieht man, was da eigentlich momentan alles abgeht. Klar, das eine Thema läuft vielleicht nicht so gut. Ich meine, man hört relativ wenig von Linux Desktop Migration, ist halt einfach ein schwieriges Thema. Es gibt so viele andere Sachen, die momentan brummen. Also da sind wir die nächsten 10 Jahre beschäftigt.
Wo meinst du, geht es die nächsten 10 Jahre hin?
Das, was momentan Firmware mit ihren Virtual Appliances macht, ich denke, da brummt es richtig mit Linux. Es gibt so viele virtuelle Appliances, die Spezialprobleme abdecken. Angefangen eben von vielleicht eine Firewall, die ich direkt als Appliance auf einer virtuellen Maschine betreibe, ein Asterisk, was ich so betreibe, Groupware-Systeme. Ich habe sogar eine Appliance gesehen, die so für wem das was sagt, für ein Fix-Gateway, sozusagen für den Austausch von Informationen zwischen Banken und Transaktionen untereinander genommen wird. Da gibt es auch sehr gute Open-Source-Projekte. Dann natürlich im ganzen Bereich serviceorientierte Architekturen, also Enterprise Service Bus, wie kann ich all diese Systeme miteinander vereinigen. Dort gibt es auch sehr, sehr viele gute Open-Source-Projekte. Das ist wirklich erstaunlich, was da alles passiert. Und obwohl ich jetzt gesagt habe, es gibt vielleicht nicht mehr so viele neue Desktop-Projekte, was sich aber technisch auf dem Desktop tut im Moment unter Linux, also das stimmt mich wieder sehr glücklich und zuversichtlich, weil es gab mal so eine Phase, wo ich dachte, irgendwie diese ganzen Anwendungen, die sind alle zu schwer und der Desktop ist nicht ganz so schick, wie ich ihn eigentlich gerne hätte, und viele setzen dann doch irgendwie ein Mac OS 10 ein, weil es irgendwie sozusagen Unix Untergrund hat und das GUI obendrauf vielen Leuten gefällt. Und ich würde sagen, was sich da jetzt gerade auch abzeichnet, KD 4.0, auch GNOME, die nächste Version und all diese Sachen, also das wird schon alles sehr interessant.
Also ich höre ja auch ab und zu mal, wir würden ja umsteigen, wenn nicht dieses und jenes wäre. Also ich meine, der Desktop ist schon an einer bestimmten Stelle angekommen, wo es viele sagen, ja, man würde es einsetzen, es fehlen nur noch ein paar Sachen.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe ja auch damals in diesem IBM Redbook über Linux Client Migration mitgeschrieben und da haben wir auch die Probleme analysiert. Das sind natürlich immer die gleichen. Es gibt so viele Anwendungen, die vielleicht die User mögen oder kennen und so weiter und sie dann auch unter Linux haben wollen. Das meiste gibt es auch unter Linux, aber man muss halt immer die Bedürfnisse der Leute auch befriedigen und das ist nicht ganz ohne. Wer das machen will, der kann es heute tun und da spricht überhaupt nichts dagegen. Wer natürlich ziemlich viel Legacy-Sachen im Einsatz hat, der tut sich schwer. Ich meine, ich bin täglich selber damit konfrontiert, irgendwelche Konfiguratoren, Spreadsheets mit hunderten von Formeln drin, lauter PowerPoint-Präsentationen, die aber, ich muss sagen, im letzten Jahr hat sich da sehr, sehr viel getan. Also die Qualität der Anzeige, der Konvertierung auch, mit OpenOffice, die hat sich da dramatisch verbessert. Aber es ist klar, wenn man 100 PowerPoints aufmachen muss, macht das nicht wirklich Spaß mit einem OpenOffice. Also wenn man nur mit OpenOffice arbeitet, ist kein Thema, das kann man skripten. Es gibt auch ein Plugin-Projekt jetzt. Auch mit Eclipse sind sehr, sehr viele neue Anwendungen entstanden auf der Eclipse Rich Client-Plattform. Also Beispiel so ein GIS-Framework oder ein Netzwerkmanagement-Framework oder ein Programmier-Framework für Cell-Programmierung habe ich vor kurzem mal gesehen. Also es gibt extrem mächtige Tools und wirklich ausgereifte Frameworks, aber jetzt müssen wir halt trotzdem die nächsten Jahre natürlich nicht nachgeben und Anwendungen schreiben, so viele wir können, und auch beim, sag mal, Hardware-Support nicht nachgeben, weil viele neuere Subsysteme bereiten Linux doch gewisse Probleme, auch auf dem Desktop, also meine ACPI, irgendwelche Wireless Grafikkarten, wenn man das falsch einsetzt, 3D-Grafikkartentreiber frei. Also es gibt schon viele Sachen, wo man nicht nachlassen darf und denkt, das wird sich schon alles von alleine regeln. Das ist nicht an allen Stellen besser geworden. Aber gut, dafür sind wir da in Hundertschaften unterwegs und evangelisieren nach wie vor.
Ja, ich denke auch, da kommt viel, also jetzt nur mal mit dem ODF, da Microsoft wurde ja quasi gezwungen schon, kann man so sagen, jetzt ein Plugin rauszubringen und bringt es ja jetzt plötzlich auch nicht nur für ihr neues Office, sondern plötzlich auch für alle, also da kommt schon einiges. Kommen wir nochmal zurück zu Venture Capital. Warum meinst du denn, das ist, läuft irgendwie in Deutschland anders als zum Beispiel in Silicon Valley? Also wenn ich mir das jetzt angucke, die ganzen Firmen gehen irgendwie in die USA oder holen sich einen aus Amerika, jetzt letztens Colax, die ihren Chef ausgetauscht haben. Was ist da irgendwie anders? Oder warum funktioniert das bei uns nicht so?
Ja, ich habe mich ja dazu ja in Potsdam geäußert auf diesem Open Source Business Forum, wurde natürlich dann schon wieder geflamed, weil ich bemängelt habe, dass wir vielleicht nicht so bereit sind, eben Risiko einzugehen, und habe vor kurzem auch diese Studie gesehen, dass die Risikobereitschaft der Deutschen nicht besonders hoch ist. Es wird natürlich auch Unternehmen sehr schwierig gemacht, sag mal, da wirklich aggressiv Dinge zu tun. Am Wissen und an den Leuten fehlt es nun wahrlich nicht. Also ich glaube, da brauchen wir uns vor niemandem auf diesem Planeten zu verstecken. Wie viele europäische Entwickler, insbesondere deutsche Entwickler, an sehr vielen Core-Open-Source-Projekten beteiligt sind, da wird man eigentlich erwarten, dass wir das dann auch in dem Business-Umfeld eigentlich auch so umsetzen können. Da muss man aber irgendwie, glaube ich, vielleicht etwas anders gestrickt sein. Und wie gesagt, im Silicon Valley, mein Gott, wenn ich einen Flop lande, dann starte ich halt was Neues. Hier ist es dann doch zum Teil existenziell, wenn ich Fehler mache und was in den Sand setze. Aber trotzdem, ich kann jeden nur ermuntern, sowas zu versuchen und natürlich sich auch der Konsequenzen bewusst zu sein. Es ist klar, man bewegt sich da in ein Hamsterrad rein, wo ich 2 Jahre rennen muss oder 3 und mit einer Exit-Strategie und diese typische Hockey-Kurve, die dann sagen wir mal 2, 6, 16 oder 18, glaube ich, also von so und so viele Millionen pro Jahr, wie das hochgehen muss, das ist schon sehr aggressiv. Aber wir hätten so viele Betätigungsfelder, wo man das machen könnte, dass das auf jeden Fall einige anstreben sollten zu tun. Erzwingen kann man es nicht. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man Dinge tut, die in Amerika funktionieren, auch mit den Unternehmen, und sie dort Business machen können, weil Open Source Business ist ein Business wie jedes andere auch. Ich habe nur andere Mittel, um Dinge zu erreichen und den Kunden auch besser, sagen wir, seine Bedürfnisse zufriedigen und so weiter und so fort. Aber als Business muss ich natürlich nach wie vor Business machen. Ich muss die Leute noch zahlen, dann muss gewisser Cashflow auch vorhanden sein und so weiter. Also da darf man nicht naiv herangehen, denkt man, nur wenn man eine tolle Lösung hat, kaufen sie jetzt alle, sondern in der Regel werden es erstmal vermutlich 90% der Leute einfach mal sich anschauen und gerade hier in Deutschland, durch, weil es sehr hohes Wissen da ist, einfach auch verwenden und dann nicht unbedingt Support irgendwie da nehmen. Auf dieser Konferenz, ich müsste jetzt einen Chart sozusagen nochmal auflegen, haben wir gesehen, was es alles für verschiedene Businessmodelle im Open-Source-Bereich gibt. Das fand ich recht interessant, weil man sieht, es war ungefähr ein Dutzend. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze und vielleicht funktionieren nicht alle so in den USA, wie sie hier funktionieren würden. Es hängt auch immer von den Kunden ab. Wenn die Kunden dann einen nichts dafür bezahlen, dann ja, kann ich lange eine tolle Idee haben, viel Geld, und wird dann halt nichts draus.
Ja gut, dann, ich meine, wir hören die Musik im Hintergrund und ich glaube, du willst auch noch ein bisschen Spaß haben, bevor es dann morgen ja für dich schon wieder weitergeht. Gen Heimat oder gen Arbeit. Ja, dann danke ich dir erstmal. Das war Tom Schwaller, IT-Linux-Architekt bei IBM.
Genau, und wir sind wieder zurück im Studio hier bei Horaz. Horaz ist das Hochschulradio Stuttgart und bei mir im Studio quasi an der Leitung, an der Telefonleitung ist immer noch Manuel Schneider und wir reden immer noch über die Linux World Expo, eine Konferenz und eine Ausstellung, eine Messe, die letzte Woche in Köln stattgefunden hat. Ja, hallo.
Ja, hallo Ingo.
Ja,
da sind wir wieder.
Genau, da sind wir wieder nach dem doch etwas langen Interview. Wir wollten vielleicht noch mal kurz reden, wie es denn unserer Meinung nach weitergeht mit der Linux World Expo, beziehungsweise wie es auch bei uns im Jahr jetzt weitergeht. Also was noch für Events quasi auf unserem Terminplan stehen. Also was meinst du, wie läuft die Linux World Expo nächstes Jahr?
Ja gut, wieder in Köln. Wieder so klein. Ich nehme an, es wird schwierig werden, nach dem, was ich gehört habe, für die Linux World Expo wieder so viele Aussteller zu finden. Also weil ich einfach denke, dass viele kleine Aussteller eben einfach enttäuscht sind und wahrscheinlich nicht mehr kommen wollen. Vielleicht kommen ja ein paar alte wieder. Wobei, wenn die als Aussteller, also als Besucher da waren und das miterlebt haben, werden die vielleicht auch sagen, zum Glück waren wir nicht dabei. Ja, mal sehen. Also ich denke, wenn da was läuft und wenn sie wieder so entgegenkommend sind wie dieses Jahr, dann werden wir wieder dabei sein als Medienpartner und einfach berichten, weil für uns war es okay und Spaß hat's gemacht. Und man hat ja auch jede Menge Leute getroffen. Und die Virtualisierungskonferenz wird ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden im Rahmen der Linux World Conference and Expo.
Ja, ich denke auch, die Virtualisierungskonferenz war schon ein voller Erfolg, wie auch Tom gesagt hat. Ja, für uns, also ich war von der Messe auch zufrieden und ja, also ich denke mal, wenn sie wirklich stattfindet, sind wir wieder dabei. Ich denke mal, also was ich jetzt so im Interview mit dem lieben Herrn Beiersdorf, das ich ja noch geführt habe, rausgehört habe, soll sich die Linux World Expo noch ein bisschen anders positionieren. Das ist, ja, so wie ich es verstanden habe, weniger Linux und mehr Open Source oder mehr andere Themen. Im Endeffekt werden wir sehen, was dabei rauskommt und ob sie Erfolg haben. Wir hören jetzt erstmal weiter Musik, und zwar die Musik ist von einem Sampler vom Open Music Contest, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Das ist alles freie Musik, die ich hier spiele. Also ihr könnt auch die Musik gerne nehmen und dann bei euch im Webradio laufen lassen, solange es alles nicht kommerziell ist, natürlich. Weitere Informationen zu dieser CD, beziehungsweise die ganzen Sachen runterladen, könnt ihr auch unter www.openmusiccontest.org. Und wir hören jetzt den Titel Samo Music, bitte lass mich gehen.
Bitte lass mich gehen. Schöne Erinnerung. Weißt du, wie es ist, wenn ein das Herz bricht, jeder Blick und jede Berührung nur noch Schmerz ist? Weißt du, wie es ist, wenn es ein zerfällt, in der Gewissheit, dass du die Liebe meines Lebens bricht. Wie kann es nur sein, dass ein Blick von dir reicht und ich genau weiß, dass du mich jetzt gerade brauchst und siehst es lieber vor, mich zu ignorieren und so zu tun, als wäre die Liebe reine Habgier. Baby, bitte lass mich gehen. Yeah. Hey, bitte lass mich gehen. Baby, bitte lass mich gehen. Yeah, yeah, yeah. Thank you. du sagst, lass uns Freunde sein, ein Leben lang füreinander da zu sein, doch wozu all das Gerede über Liebe? Und wenn sie dich dann wirklich trifft, hast du Angst vor ihren Zügen. Doch ich stehe hier vollkommen nackt vor dir, hab alles abgestreift um dir zu zeigen, ich bin's ernst. Und du tust, als sei nix passiert. Ich hab nichts zu verlieren, Baby. Lass mich gehen. Baby, bitte lass mich gehen. Oh, bitte lass mich gehen.
Also das war Samo Music mit Bitte lass mich gehen. Wie gesagt, auf dem Sampler des Asta Marburgs zu finden vom zweiten Open Music Contest www.openmusiccontest.org. Die Veranstaltung wird auch bald nochmal kommen, also wieder in Marburg und wahrscheinlich sogar in Berlin, also dann zum dritten Open Music Contest. Da kann man sich auch gerne bestimmt schon bewerben. Also wenn ihr einfach GEMA-freie Musik spielt, also nicht bei der GEMA seid, nicht bei der GVL seid und mal Lust habt, dass eure Musik auch von mehreren Internetradios, die keine GEMA zahlen, gespielt wird, dann bewerbt euch doch einfach mal da. Oder ihr könnt natürlich auch mir die Musik schicken. Das ist ja natürlich auch kein Problem, dass wir die mal bei Radio Tux spielen. Ja, am Telefon ist immer noch Manuel Schneider. Hallo, ich hoffe, du hörst
Hallo.
Mich.
Ja. Ja, einwandfrei.
Prima. Dann sind wir immer noch bei unserem Lieblingsthema, und zwar der Linux World Expo, die letzte Woche stattfand. Und ja, wir haben auch ziemlich viele Interviews geführt, ne? Und auch gute, muss ich mal sagen.
Ja, vielleicht hat der eine oder andere ja mitbekommen, die von den Hörern, die sich vielleicht auch für freie Software interessieren, dass ja die Firma Novell die SUSE, den deutschen bekannten Linux-Distributor, aufgekauft hat. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Aber diese große Firma Novell, die hat jetzt auch einen Vertrag geschlossen mit Microsoft. Und das hat natürlich gerade in der Open-Source-Welt große, große Wellen verursacht. Wenn man mal davon auch mal nicht davon absieht, dass auch der Kauf von SUSE durch Novell ja auch sehr umstritten war.
Ja, da leitest du ja gleich zu meinem nächsten Thema hin. War das jetzt beabsichtigt?
Das war jetzt so beabsichtigt, ja.
Ist ja wunderbar, weil wir haben nämlich
wo
noch...
Wo du von Interviews sprichst,
wo ich von Interviews spreche, genau. Weil wir haben nämlich noch ein Interview mit Kurt Garloff von Novell. Er ist, wie sagt man das, Linux-Chefarchitekt von Novell, und dort
also ein alter SUSE-Mensch, ne? Ein alter SUSE-Mensch.
Ja. Naja, ziemlich viele SUSE-Leute sind aber auch gegangen oder gegangen worden, ne? Wenn man das mal so, da haben sich viele bei Open Exchange jetzt treiben sich rum, wenn ich mir das so sagen darf. Dann hören wir uns das Interview doch auch nochmal an Und dann würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über das Thema, was du gerade angeschnitten hast, also den Novell-SUSE-Deal, da ist ja auch, nicht den Novell-SUSE, den Novell-Microsoft-Deal, da ist ja auch in den letzten Tagen noch einiges passiert, mit dir drüber sprechen. Und ja, und dann sind wir wahrscheinlich auch schon am Ende der Sendung. Also wir hören uns jetzt das Interview mit Kurt Garloff von Novell an.
Herr Garloff, Ihre Person dürfte manch einem Leser nicht unbedingt bekannt sein. Könnten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und vor allem Ihre Position dann bei Novell erklären?
Kann ich gerne tun. Linux habe ich angefangen zu benutzen 1994. Damals war ich Student, Physikstudent in Dortmund. Bin darauf gekommen, weil halt Kollegen das benutzt haben, mir das empfohlen haben, dass ich auf die Art und Weise ein Unix-System zu Hause haben kann. Zum ersten Mal wirklich ein bisschen mehr in Kontakt gekommen bin ich dann, als ich 96 einen SCSI-Treiber irgendwie versucht habe zum Laufen zu kriegen. Der sollte eigentlich tun, aber tat halt nicht. Und ich habe dann durch langes Experimentieren das geschafft, den zum Laufen zu kriegen. Ich habe den dann sogar eine Weile lang maintained. Habe auf die Art und Weise ein bisschen Kontakt mit den Kernel-Entwicklern gehabt und war Teil einer Community, die ich eigentlich auch als sehr, sehr gut empfunden habe. Es hat also Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten. Vielleicht war damals die Kernel-Community auch etwas freundlicher gegenüber Newcomern, als sie heute ist. Es war damals sehr, sehr leicht. Wenn man einfach ein bisschen Arbeit gemacht hat und dann halt auch bereit war zu lernen, zuzuhören, hat man da sehr schnell viel gelernt und war auch recht schnell auf dem Niveau, dass man da halt mitdiskutieren konnte, mitreden konnte. Das habe ich gemacht. Ich habe das Studium abgeschlossen dann 99, habe seit 99 dann auch für die SUSE Teilzeit gearbeitet, habe aber noch in den Niederlanden 3 Jahre verbracht, wo ich an einer Promotion gearbeitet habe in der Physik.
Was ist momentan Ihre Position bei Novell?
Ich bin jetzt seit 2003 Vollzeit bei Novell wieder, bin dort als Abteilungsleiter für die SUSE Labs Abteilung zuständig gewesen, bin jetzt als Architekt für ein Team von Architekten zuständig für die Architektur im Linux-Bereich und habe momentan zusätzlich noch die Aufgabe, den Standort in Nürnberg als Entwicklungschef zu leiten.
Die Linux World Expo, die geht jetzt gerade zu Ende. Wie war die Resonanz der Kunden auf das neue Produkt, auf die Enterprise-Produktpalette?
Ich hatte leider nicht die Chance, sehr viel mit Leuten zu reden, weil ich hatte einen Vortrag im Wesentlichen, ansonsten bin ich momentan etwas krank, was man der Stimme auch anhört. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, diese Resonanz war durchaus sehr positiv. Was die Kunden halt insbesondere im Enterprise-Bereich gut finden, ist Virtualisierung. Da ist ein sehr großes Interesse vorhanden und da waren wir ja auch jetzt diejenigen, die das dann so weit stabilisiert haben, dass man das auf den Markt bringen konnte.
Dann kommt erst nächstes Jahr Service Pack. Auf was dürfen sich die User freuen? Ich denke mir mal, es werden nicht nur Bugfixes vorhanden sein, sondern auch neue Funktionen.
Ja, also es werden auf jeden Fall eine ganze Anzahl von neuen Funktionen kommen. Der Hauptfokus ist aber die Konsolidierung von allen Bugfixes, die gefunden wurden während der Zeit, die wir zwischendurch im Testen noch gefunden haben oder die auch bei Benutzern tatsächlich zu Problemen geführt haben. Die werden von uns sukzessive behoben und dann im Service Pack halt nochmal gebündelt zur Verfügung gestellt. Ein Bereich, in dem einiges passieren wird, ist Virtualisierung. Da werden wir also auch auf eine neuere Version gehen von der Xen-Technologie. Was insbesondere Vorteile bringt, was Performance angeht. Was im Bereich Virtualisierung ansonsten sehr interessant ist, ist, dass halt immer mehr unterstützte Systeme dazukommen. Also momentan ist unser Angebot, dass wir ein /10 virtualisiert auf einem /10 Host-Betriebssystem laufen lassen können. Oder auch mehrere virtualisierte Maschinen natürlich. Aber halt keine anderen Typen. Weil es von der Zeit, es muss einfach alles getestet und validiert werden. Man muss sicher sein, es gibt keine Probleme, bevor man das dem Kunden als Enterprise-Lösung auch anbietet. Da die nächsten Schritte, die da geplant sind, ist halt auch ein /9 zu haben, ein Red Hat zu haben, was auf SUSE laufen kann dann. Und was einige Kunden auch interessiert, natürlich Windows.
Sie haben ziemlich viel Lorbeeren für SLED bekommen. Ja. Auch nicht dank XGL.
Ja.
Wird die Entwicklung weiter vorangetrieben? Nachdem jetzt zum Beispiel jetzt ein Fork sogar entwickelt wird, weil diverse Entwickler, gerade aus der Open-Source-Community, nicht unbedingt zufrieden waren mit der Entwicklung bei Novell. Und bemängelt haben, dass sie teilweise hinter verschlossenen Türen auch stattfindet. Das wäre dann schon zu wiederholten Male eigentlich auch passiert.
Ja, also Novell wird die Entwicklung im Desktop-Bereich weiter vorantreiben. Desktop ist jetzt, Enterprise-Desktop ist für Linux ein relativ neuer Markt. Also obwohl es technologisch schon da ist, ist jetzt zum ersten Mal ein Produkt da, was rund genug ist, dass viele Enterprise wenn Nutzer wirklich sagen, ja, das kommt für uns in Frage, ja, das wollen wir machen. Und da bleibt Novell natürlich dran. Wir haben jetzt auch ein paar große Kunden, die also angefangen haben, sehr schöne Stückzahlen, sage ich mal, in ihren Unternehmen auszurollen. XGL wird weiterentwickelt. Da werden einfach weitere Effekte noch dazukommen, die die Benutzbarkeit verbessern. Natürlich auch schöne Effekte, die dann irgendwo als Eye-Candy Benutzern gefallen. Über den Fork mache ich mir jetzt persönlich weniger Sorgen. Ich denke, das ist in der Open-Source-Community relativ normal, dass als Dinge sich Codestreams mal auseinander bewegen. Wir reden mit diesen Leuten auch, die diesen Fork gemacht haben, und ich denke, dass die Dinge, die dann gut funktionieren, auch wieder zusammenlaufen werden. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Die Kritik, die jetzt gerade von Ihnen geäußert wurde, dass XGL hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde, das ist eigentlich eine Kritik, die auf die Vergangenheit zählt. Also XGL, als es angefangen wurde, war tatsächlich in einer relativ geschlossenen Umgebung entwickelt worden. Es war nicht Ziel von Novell, das dauerhaft so zu lassen. Das war, man hatte die Hoffnung, dass man dadurch, dass man das im Haus hält, etwas mehr Fokus haben kann und nicht unendlich viele Diskussionen und alles Probleme auf einmal lösen muss, sondern einfach mal ein paar Sachen voranbringen kann, bevor man dann damit wieder an die Öffentlichkeit geht. Es ist vielleicht von hinterher gesehen vielleicht nicht die beste Vorgehensweise gewesen. Also von Anfang an dann offener zu sein, wäre vielleicht schöner gewesen. Aber das ist eigentlich in der Vergangenheit gewesen. Insofern, wenn jetzt aktuell da Beschwerden da sind, ist mir das nicht so ganz klar, wo die herkommen.
Die letzte Zeit, sag mal, die letzten 2 Wochen waren wahrscheinlich für Novell ziemlich turbulent und auch nicht dank Microsoft. Was ist eigentlich Sinn der ganzen Aktion? Was ist eigentlich Sinn des Deals?
Der Deal hat mehrere Ziele. Das eine ist, und das war wirklich die Hauptmotivation, ist, Kunden haben sich bei uns ständig beschwert. Beschwert, dieses Linux ist ja schön und recht, aber ihr habt mit eurem Linux keine Lösung für alle Probleme. Es gibt bei uns, wir werden in jedem Fall in den nächsten Jahren Lösungen haben, wo es ein Windows gibt und wo es ein Linux gibt. Und haben uns, sag ich mal, ins Aufgabenbuch geschrieben, ihr müsst dafür sorgen, dass das zusammen funktioniert gescheit. Und mit der gleichen Message sind sie auch zu Microsoft gegangen. Und haben sich auch bei Microsoft sehr laut darüber beschwert, dass Microsoft endlich aufhören soll, dieses Linux zu bekämpfen. Es wird da sein und sie werden es nicht loswerden und sie sollen versuchen, sich mit dem zu arrangieren. Die Kunden sind natürlich diejenigen, die uns letztendlich bezahlen, sind auch diejenigen, die Microsoft bezahlen. Das heißt, wenn das entsprechend viele sind, haben die da auch eine ganz große Macht. Und tatsächlich aufgrund dessen hat dann eben unser Firmenchef sich mit Microsoft-Leuten in Kontakt gesetzt und hat angefangen, Diskussionen zu führen, ob man denn nicht mal irgendwie da besser kooperieren könnte.
Haben Sie vielleicht nicht irgendwie Sorgen, dass die Kooperation zwischen Microsoft und einem Unternehmen, das wohl der größte Feind der Open-Source-Community ist, dass gerade so eine Kooperation auch Ihrem Unternehmen schaden kann?
Es ist natürlich eine Frage, die sich jeder, wenn er diesen Deal sieht, zuerst fragt. Also dieser Deal, wenn man sich die Zahlen anschaut, der sieht ziemlich gut aus für Novell. Und man fragt sich sofort, wo ist der Haken? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass Microsoft irgendwas unterschreibt, was gut für Linux ist. Und warum macht Microsoft sowas? Das ist also in der Tat eine Frage. Man kann da jetzt ein bisschen spekulieren, warum Microsoft das dann tut. Also der Kundendruck ist sicherlich ein sehr valides Argument. Ein weiterer Grund ist sicherlich auch in dieser ganzen Patentdebatte. Zum Beispiel sollte man nicht übersehen, dass Novell auch ein ganz schönes Patentportfolio hat, was es gegen Microsoft einsetzen könnte. Und auf der anderen Seite haben Linux-Kunden natürlich das Problem, dass sie sich von Microsoft bedroht sehen.
Gerade Patent. Das ist nämlich, denke ich mal, auch ein Problem. Beziehungsweise Werner Knoblich, der Europachef von Red Hat, der kritisierte den Deal und bezeichnete das Abkommen als Machenschaften. Gerade wegen der Patentfrage. Er warf Ihnen, also Novell, vor, ja, dass Sie die Open Source Community jetzt gerade mit so einem Abkommen dann entzweit haben, indem Sie SUSE-Linux-Nutzer gegen Patent oder Entwickler gegen Patentklagen schützen und alle anderen dann außen vor lassen. Gerade bei Patentfragen ist es nicht ein ziemlich heikles Thema, so eine Thematik in einen Vertrag zu verankern.
Patente, also gerade Softwarepatente sind ein sehr heikles Thema und die Welt wäre sicherlich besser, wenn es diese Softwarepatente in der Form, wie sie existieren, also insbesondere in den Vereinigten Staaten existieren, nicht gäbe. Ganz klar, also da sind Probleme. Das Problem ist jetzt nur, wir haben nicht die Chance, diese Softwarepatente einfach abzuschaffen. Also auch wenn das Ziel wäre, wenn das der Idealfall wäre, da sind wir nicht. Wir müssen mit der Situation, wie sie ist, leben. Die Situation, in der wir uns da befinden, ist, dass es Kunden gibt, die einfach gesagt haben, Linux, lasse ich die Finger von, weil ich habe einfach Angst davor, dass Patent klar kommt. Was im amerikanischen Rechtssystem leider auch relativ leicht passieren kann. Also es ist dort durchaus relativ üblich, dass Konkurrenten gegeneinander klagen. Und ob dann diese Klagen erfolgreich sind oder nicht, ob da irgendwas dran ist oder nicht, ist egal. Es entsteht ein relativ großer Schaden. Das ist eine Folge des Rechtssystems. Wir wollten durch dieses Abkommen jetzt erreichen, dass Kunden, die bisher aufgrund dessen Linux nicht in Betracht ziehen konnten, jetzt auch zu Linux gehen können, mit, sage ich mal, einem guten Gewissen und dann auch ruhig schlafen können. Die Sache mit dem Entzweien ist natürlich Punkt. Wir wollen auf keinen Fall, dass sich die freie Softwarewelt jetzt, sage ich mal, in zwei Lager spaltet. Das ist ganz bestimmt nicht unsere Absicht. Novell steht zu seinen Kollegen, zu unseren Entwicklern. Wir stehen zu den anderen Distributoren. Wir haben unter anderem ja mit den anderen Distributoren gemeinsam dieses Open Invention Network gegründet. Dieses Open Invention Network ist dafür da, Distributoren zu verteidigen gegen Patentklagen. Und Novell ist einer der Hauptsponsoren dieses Open Invention Network. Wir haben da also einige wertvolle Patente hingespendet, damit, sag ich mal, die Open Source Distributoren sich verteidigen können gegen Patentklagen. Gegen alle, also Microsoft inklusive auch, ja. Das heißt, da stehen wir schon ganz klar auf der Seite der freien Softwarewelt. Ich denke, man sollte vielleicht ein bisschen in seinem Denken sich davon wegbewegen, zu glauben, dass Microsoft der böse Feind ist, der alles, was er tut, irgendwo diese freie Softwarewelt auslöschen will. Also sicherlich wollte Microsoft das tun in der Vergangenheit. Das ist eine Strategie, die war nicht erfolgreich.
Glauben Sie wirklich, dass plötzlich aus dem bösen Microsoft, der wirklich Linux bekämpfte mit allen Mitteln, plötzlich ein Heiliger geworden ist, der jetzt der Linux-Bewegung oder der Open-Source-Bewegung helfen will?
Also die Motivation von Microsoft, Dinge zu tun, ist ganz bestimmt nicht aus religiösen Gründen veranlasst. Microsoft ist eine Firma, die möchte Geld verdienen, genau wie alle anderen Firmen auf dieser Welt auch. Sie haben festgestellt, wenn sie sich so radikal gegen Linux aufstellen, dass sie dann von ihren Kunden dafür abgestraft werden. Die Kunden möchten es nicht, die Kunden haben aufgrund dessen auch Angst vor Microsoft. Sie möchten diesen Lock-in-Effekt, den Microsoft natürlich gerne hätte, möchten die Kunden nicht. Und Microsoft musste, denke ich, lernen, dass wenn sie versuchen, eine Strategie zu fahren, unsere Kunden dürfen nur Microsoft benutzen und sonst nichts, dass die Kunden dann scharenweise Microsoft davonlaufen. Dieses Problem müssen sie in den Griff kriegen.
Ich würde aber noch mal gerne zum Thema Patente zurückkommen. Und zwar, der Vertrag sieht nämlich nicht nur vor, dass sie von Microsoft Gelder bekommen für Patente, sondern auch umgekehrt. Sie zahlen, glaube ich, 40 Millionen Dollar an Microsoft. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Linux die Patente von Microsoft verletzt und jeder andere Distributor auch Patentzahlungen normalerweise an Microsoft leisten müsste?
Ein ganz klares Nein. Es ist bei Abkommen zwischen Firmen relativ üblich, dass da Geld hin und her fließt. Es gehört zu dieser Geschäftswelt dazu, dass ein Abkommen nur dann was wert ist, wenn da irgendwie auch Geld ausgetauscht wird. Wenn man sich das Abkommen insgesamt anschaut, dann sieht man auch ja relativ klar, dass Microsoft deutlich mehr Geld bezahlt als Novell bezahlt. Novell ganz eindeutig sagt, nein, wir wissen nicht von irgendwelchen Patenten, die wir verletzen, und diese Zahlungen sind jetzt auch keine Patentlizenzgebühren. Das ist wirklich eine Zahlung im Zusammenhang mit dem gesamten Abkommen, dass wir sagen, wir wollen einen Schutz haben vor Klagen.
Um bei dem Patentproblem zu bleiben, ich habe gehört, dass das Software Freedom Law Center sich gerne einschalten würde. Was wissen Sie darüber, und besteht die Möglichkeit, dass das Abkommen da in gewisser Hinsicht revidiert wird?
Wir sind natürlich im Gespräch mit eben Moglen, der jetzt, sage ich mal, als Vertreter des Freedom Law Center da ist und ja auch als einer, der für die Free Software Foundation tätig ist, unterwegs ist. Der Eppen ist über den Patentteil dieses Abkommens nicht sehr glücklich, das hat er deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf der anderen Seite sieht er jetzt momentan nicht einen Konflikt mit der GPL, so wie sie existiert. Es gibt jetzt Spekulationen darüber, ob in der nächsten Revision, ob sich die Lizenz dann entsprechend ändert. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Abkommen revidiert werden kann. Allerdings als Teil dieses Abkommens gibt es ja diese öffentlich abgegebene Versprechung, diese Covenants von Novell und von Microsoft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im Wortlaut nochmal verändert werden. Wenn es denn irgendwie Konflikte gibt, zum Beispiel mit Lizenzen, oder wenn jemand findet, dass da ein Fehler gemacht wurde.
Das Abkommen hat ja, glaube ich, ein Volumen von fast 500 Millionen Dollar. Wobei natürlich Novell der überwiegende Nutznießer, der bekommt ja das meiste Geld. Besteht nicht die Gefahr, dass Novell sich in eine Art Abhängigkeit von Microsoft begibt?
Novell hat ja jetzt bisher auch ohne dieses Geld existiert und hat es geschafft, mit den Produkten, die Novell hat, Geld zu verdienen. Jetzt nicht unbedingt, in den meisten Segmenten nicht unbedingt rosig, im Linux-Bereich durchaus sehr, sehr erfolgreich, mit sehr schönen Wachstumszahlen. das ist auch weiterhin das Geschäftsmodell von Novell. Wenn jetzt Novell es schafft, aufgrund seiner Position, aufgrund vielleicht auch der Patentmacht, die Novell hat, von Microsoft Geld zu bekommen, um das Wachstum zu beschleunigen, um dann wichtige Open-Source-Projekte auch schneller voranzubringen, indem man eben das Geld benutzt, um da mit weiteren Leuten und vielleicht auch Geld schneller voranzukommen, dann ist das eigentlich ein Vorteil.
Apropos Wachstum, gibt es so Zielvorstellungen, welche Marktanteile Sie mit den Enterprise-Produkten erreichen wollen oder auch mit Open Source? Ich weiß jetzt nicht, ob es mit Open Source überhaupt irgendwelche Marktzahlen gibt, aber was sind Ihre Pläne in dieser Richtung?
Ich fange mal mit Open Source an. Das Ziel von Open Source ist es, möglichst viele Entwickler und möglichst viele Benutzer zu erreichen. Das Ziel von Novell ist es nicht, damit Geld zu verdienen. In der Vergangenheit hat die Firma SUSE mit SUSE Linux Geld verdient. War auch mal das wichtigste Standbein in der Geschichte. Dieses Ziel ist aufgegeben worden. Wir wollen diese Plattform einfach möglichst vielen Benutzern zur Verfügung stellen, damit möglichst viele dieses schöne Produkt nutzen können. Ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Es freut Novell natürlich, wenn Benutzer dieses System schon benutzt haben und vielleicht dann mal wenn sie in der Firma arbeiten, auch dann mit dem Slash gut zurechtkommen. Auf dem Enterprise-Markt, natürlich wünscht sich Novell, dass der Marktanteil von Novell steigt. Wir haben in der Vergangenheit versucht, die besten Produkte zu bauen. Wir waren in vielen Bereichen auch der innovativste. Wir haben viele Technologien zuerst als Enterprise-Produkt ausgeliefert. Momentan Virtualisierung, in der Vergangenheit Journaling-File-System, Volume-Management, ein 2.6er-Kernel. Also in 64-Bit-Portierung auf AMD 64. In vielen Bereichen haben wir das vorangetrieben. In der Hoffnung, dass die Kunden auch aufgrund dieser Technologieführerschaft Novell wählen. Das hoffen wir auch weiterhin. Und wir hoffen auch, dass wir da mehr Erfolg haben als in der Vergangenheit.
Gibt es da auch konkrete Zahlenvorstellungen, Stückzahlen oder Marktanteile, die Sie erreichen wollen?
Die Hauptherausforderung ist eigentlich, neue Benutzer für Linux zu gewinnen. Momentan ist der Gesamtanteil vom Linux im gesamten Enterprise-Markt ja relativ gering im Vergleich zu Solaris, auch Windows. Das sind die Segmente, von denen wir Kunden gewinnen möchten. Ob sich das dann gegenüber Red Hat zu unseren Gunsten verschiebt oder nicht, ist so lange unwichtig, wie dieser Markt schön wächst. Natürlich freue ich mich, wenn unser Marktanteil auch im reinen Linux-Bereich wächst, aber Hauptsache ist, dass man eben dieses Wachstum hat, dadurch, dass man mehr Linux-Kunden gewinnt.
Haben Sie vielleicht nicht das Gefühl, gerade im Linux-Segment, dass die Bedeutung von OpenSUSE abgenommen hat seit der Übernahme von Novell?
Ganz im Gegenteil. Also seit der Übernahme durch Novell sind einige Dinge geschehen, die sehr positiv für dieses Produkt auch sind. Das ist zum einen, dass Yast endlich unter der GPL released wurde, was ja lange gefordert war, was auch bei vielen intern bei SUSE schon lange gewünscht war und dann endlich umgesetzt wurde. Das OpenSUSE-Projekt jetzt selbst ist ja auch zu einem Community-Projekt gemacht worden, seitdem SUSE Teil von Novell ist und aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und da finden ja jetzt auch weitere innovative Dinge statt. Dieser Build-Service, ich weiß nicht, ob Sie darüber Bescheid wissen, der es Benutzern ermöglicht, sehr leicht ihre Software dann auch in binäre Form für verschiedene Distributionen gebaut und nicht nur SUSE Linux, auch Fedora, auch Ubuntu möglich bereitzustellen. Das sind Dinge und ich kriege dafür gutes Feedback. Ich habe jetzt keine Zahlen, also ich kann jetzt nicht nachzählen, wie viele Leute es vorher waren, wie viele Leute es anschließend sind. Es ist sicherlich so, diese Box, die man im Laden kaufen kann, die wird uninteressanter für den Kunden zu kaufen. Es gibt einfach viele Leute mittlerweile, die entsprechend gute Internetverbindungen haben, die Produkte lieber runterladen, die sich auch mit Linux gut genug auskennen, dass sie jetzt diese Dokumentation nicht unbedingt als sehr, sehr wertvoll ansehen. Also es gibt sicherlich weniger Menschen, die dieses Boxprodukt kaufen. Aber es werden dadurch trotzdem mehr Benutzer.
Ich würde noch mal gerne das Thema GPL-Treiber ansprechen. Ihr Unternehmen hat in der Vergangenheit angekündigt, nur noch GPL-Treiber auszuliefern.
Ja.
Hat man sich aber OpenSUSE zum Beispiel oder gerade die Enterprise-Produkte angeguckt, so waren da teils Closed-Source-Treiber dabei, Beispiel ATI oder NVIDIA. Manche aber der Treiber sind wiederum rausgeflogen. Wieso diese Diskrepanz?
Also prinzipiell ist es so, dass wir als Open-Source-Distributor, als SUSE, diese Nicht-GPL-Kernel-Module niemals mochten. Also wir haben immer versucht, die irgendwie zurückzudrängen, weil man im Kernel, der wirklich, sag ich mal, der zentrale Teil eines Betriebssystems ist, keinen Code haben möchte, den man nicht kennt, den man nicht ändern kann und der relativ viel Schaden anrichten kann. Ne? Also Sicherheitslücken in dem Code kann man da nicht fixen oder kann auch den Kernel sehr leicht zum Absturz bringen. Wir sind jetzt Anfang diesen Jahres in der Beziehung auch etwas konsequenter geworden. Also wir haben in der Vergangenheit dann auch da häufig Kompromisse eingegangen. Konsequenter geworden zu sagen, nein, wir können diese Treiber nicht ausliefern. Und das ist mit SUSE Linux Enterprise 10 und der SUSE Linux 10.1 auch nicht passiert. Die NVIDIA und ATI, die Sie genannt haben als Beispiel, die werden nicht von uns ausgeliefert, sondern die werden zur Verfügung gestellt von ATI und von NVIDIA auf deren Webservern.
Wie wollen Sie das dann mit XGL machen? Ohne NVIDIA oder ATI funktioniert das XGL gar nicht. Wie soll es dann funktionieren, wenn Sie keine Closed-Source-Treiber ausliefern und trotz allem Linux im Desktop voranbringen wollen durch solche Gimmicks wie XGL?
Also ich möchte jetzt mal sehr, sehr lobend Intel erwähnen. Die Intel haben eine Chipsatzgrafik, die für diese 3D-Effekte, die man auf dem Desktop hat, durchaus ausreicht. Und Intel hat es geschafft, für diese Chipsatzgrafik auch Treiber bereitzustellen, wo man kein Closed Source für im Kernel braucht. Die funktionieren also wunderbar mit dem, was wir ausliefern. Wäre auch ein, für mich, auch ein Kauftipp für jeden, der sich Laptop oder ein Desktop-System kaufen möchte, das mit einer integrierten Intel-Grafik zu kaufen. Funktioniert wunderbar und ist das, was viele bei uns auch benutzen. Für die Kunden, die tatsächlich ATI und NVIDIA Grafikkarten haben, ist es so, dass ATI und NVIDIA gesagt haben, ja, wir stellen diese Treiber bereit. Wir nehmen diese Arbeit auf uns. Ich kann für die Kunden hoffen, dass ATI und NVIDIA das weiterhin tun. Aber in der Tat, wir können das nicht sicherstellen, weil wir diese Treiber nicht ausliefern können.
Soll es also bedeuten, dass Sie auch in der Zukunft Closed-Source-Treiber dann aus Ihrer Distribution raushalten werden? Im Umkehrschluss würde es aber wiederum bedeuten, dass alle Nutzer, die gerade ATI oder NVIDIA haben, irgendwann dann keine 3D-Funktionalität mehr nutzen können. Oder wird es doch möglich sein, gerade über Downloads proprietäre Treiber dann herunterzuladen?
Ja, also zwei Antworten dazu. Ja, wir werden auch in der Zukunft keine Nicht-GPL-Kernel-Module ausliefern. Zweite Antwort, ich gehe davon aus, dass wenn genug Benutzer das möchten und entsprechend mit NVIDIA und ATI reden, dass die auch weiterhin ihre Module zur Verfügung stellen werden. Unser Wunsch ist natürlich, und da arbeiten wir auch mit ATI und NVIDIA dran und drängeln da auch, dass sie es schaffen, einen Treiber zu bauen, der im Kernel-Bereich zumindest keinen Closed-Source-Code braucht. Und da gibt es ein paar Ideen, wie man das machen kann. Man kann einen größeren Teil des Treibers dann im User-Space machen, um dieses Problem zu umgehen. Und da reden wir und suchen nach technischen Möglichkeiten. Also da würde ich hoffen, dass der größere Druck der Kunden und auch der Druck von uns dazu bringt, dass wir das Problem irgendwann gar nicht mehr haben werden.
Einer Ihrer Entwickler, der Herr Hartmann, hat ja eine stabile API für den Kernel vorgeschlagen, gerade für proprietäre Treiber. Wie weit ist diese API eigentlich fortgeschritten?
Also für Kernel-Module selbst gibt es insofern keine stabile API, als Kernel-Module eben als Teil des Kernels auf alles, was sich im Kernel befindet, zugreifen können. Und man kann nicht den ganzen Kernel stabil halten und gleichzeitig nichts ändern. Das wird also, in der Form wird es nicht passieren. Die Ideen, die es gibt, gehen in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn man als Distributor eben einen Kernel ausliefert und liefert Updates aus, dass diese Updates an diesen Datenstrukturen, die Module benutzen, nichts verändern. So dass man, wenn man ein Security-Update einspielt, nicht irgendwie die ganzen Treiber neu kompilieren muss. Das ist etwas, was wir bereits tun. Das ist aber im Wesentlichen ist das auch gar nicht auf irgendwelche Module von Drittherstellern gedacht, sondern es geht wirklich dann auch um die Module, die wir selbst ausliefern, die wir auch nicht immer alle neu kompilieren wollen. Einfach damit der Kunde nicht so viel runterladen muss und man nicht so viel dann neu testen muss. Die zweite Sache ist, was man jetzt tun könnte, aber aus meiner Sicht sind das Ideen in relativ frühen Stadien, ist, ob man jetzt irgendwie einen kleinen Teil einer API sagen kann, na, das ist der API jetzt speziell für ein Modul des Typs SCSI-Treiber und das kann man vielleicht dann besser stabil halten als irgendwie alles. Aber also da denke ich mal, ist noch mehr Diskussion zu leisten, bevor das dann dahin kommt. Was sicherlich immer passieren wird, wenn man von einer Kernel-Version irgendwie zu ein paar Kernel-Versionen weitergeht, da wird es sicherlich immer auch Änderungen geben.
Herr Galloff, wir bedanken uns für das Gespräch und viel Erfolg noch während der Messe.
Gerne geschehen, danke für die Fragen.
Ja, das war ProLinux im Interview mit Kurt Galloff von Novell. Und ihr hört immer noch Radiotux et Horaz und immer noch mit Manuel Schneider, der hoffentlich noch am Telefon ist.
Da bin ich.
Super, toll, dass das immer noch klappt. Wir wollten jetzt noch einfach ein bisschen weiter über das Thema reden, Novell, Microsoft, was ja gerade im Interview angeschnitten wäre. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das Ganze?
Naja, geteilter Meinung. Wie man ja mitbekommen hat, gerade einen Tag später nach dem Interview, hat Steve Ballmer, also der Geschäftsführer von Microsoft, ganz groß an einer Microsoft-Veranstaltung getönt, dass dieser Deal ja notwendig war, weil damit die Novell-Kunden jetzt vor Patentklagen von Microsoft geschützt sind, weil das Linux ja eben Patente von Microsoft verletzen würde und dass das noch ganz böse ausgehen wird, so für die anderen quasi. Und das war natürlich schon ziemlich frech. Also vor allem, wenn man jetzt Kurt Galov gehört hat, der ja exakt das Gegenteil behauptet. Ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also ich bin zwar der Meinung, dass Linux wirklich keine Patente verletzt, egal welche, weil das Open-Source-Software ist, dass die Leute, die da daran teilgenommen haben, selber geschrieben haben. Aber Microsoft sieht das natürlich trotzdem so. Und ich glaube einfach, dass Microsoft da versucht, Einfluss zu nehmen. Die haben einfach gemerkt, wie das Kurt Galov treffend beschreibt, die haben einfach gemerkt, dass ihre Strategie ignorieren, auslachen, bekämpfen halt bis jetzt nicht funktioniert hat. Und ja, Novell ist halt einen taktischen Weg gegangen, genau wie Microsoft, deswegen haben sie sich da getroffen und haben halt gesagt, gut, wir probieren es mal mit so einer Pseudo-Zusammenarbeit. Red Hat sieht das ja ganz anders. Red Hat macht ja ganz klare, vergleichende Gegenwerbung, ganz klar gegen Microsoft. Und sie haben sich mehrfach auch dagegen ausgesprochen. Sie werden nie mit Microsoft zusammenarbeiten. Es wäre schon angesprochen worden, es wurden schon Versuche gemacht, so Kontaktversuche. Man würde es auf keinen Fall tun. Und dementsprechend kritisieren sie natürlich auch Novell jetzt.
Novell hat ja jetzt auch in den letzten Tagen nochmal einen offenen Brief schreiben müssen quasi, weil sich ja doch einige beschwert haben, allen voran natürlich die Samba-Leute und wegen der ganzen Problematik rund um die Patente. Ob Linux jetzt Patente verletzt oder nicht, ist natürlich nicht so einfach zu sagen, weil das ist ja nicht wie in Deutschland, wo einfach nur Urheberrecht gilt und wenn ich es schaffe, irgendwas nachzuprogrammieren, dann bin ich ja fein raus, sondern man kann ja da die wüsten Sachen patentieren lassen und ganz einfache Geschäftsmethoden und da braucht man ja nur sowas Ähnliches schreiben und das verletzt das Ganze ja schon.
Das, ja, das ist richtig. Das ist auch ein Punkt, das wurde ja auch angesprochen, dass man schauen sollte, dass Softwarepatente allgemein abgeschafft werden und natürlich in Europa gar nicht erst eingeführt werden. John Maddox Hall hat sich auch im Rahmen der Linux World Expo ja auch diesbezüglich nochmal geäußert und genau dieses Thema angegriffen. Also er wurde ja angesprochen, was er von dem Deal hält und er hat ja genau das gesagt. Also dass es eigentlich hauptsächlich um die Patente geht und dass das Problem mit bei den Patenten zu suchen ist.
Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass wir das in der EU wirklich erfolgreich verteidigen können, unsere Werte, dass wir quasi keine Softwarepatente haben, weil die scheinen jetzt schon wieder neuen Anlauf zu nehmen. Aber das ist gar nicht das, worauf wir jetzt weiter hinaus wollen, sondern wir wollen jetzt einfach mal einen Themenwechsel machen, weg von den bösen, guten quasi Seiten hin zu, was passiert denn bei uns dieses Jahr noch? Ja, was machen wir nach Weihnachten?
Nach Weihnachten, ja, an Weihnachten gehen wir zum Chaos, nein, nach Weihnachten gehen wir zum sogenannten Chaos Communication Kongress, dem 23. Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs, kurz 23C3. Und ja, da, ich weiß nicht, machen wir da was Radiomäßiges?
Ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja auch Chaosradio, da kann man sich garantiert mal zusammensetzen und sagen, hey Leute, wir hätten gern Lust, was zusammen zu machen. Ich habe schon mal eine Mail hingeschrieben, weil da letztes Jahr schon eine Anfrage bei mir gelandet ist, nicht was zusammen zu machen. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Wir haben keinen Termin gefunden oder sind uns nicht begegnet. Ich habe jetzt aber noch keine Antwort bekommen. Also vielleicht so ein, zwei, drei Podcasts könnte ich mir gut vorstellen. Also Interviews führen und die dann online zu stellen, aber auf keinen Fall eine Live-Sendung oder so.
Ja, also ich werde zu der Zeit auch in Berlin sein. Ich werde also vom 25. bis 30., 31. sowas in Berlin sein und werde da natürlich auch mal beim 23C3 vorbeisehen. Habe aber auch jetzt nicht geplant, da die ganze Zeit dort zu sein, um eben jetzt da Sendungen zu machen oder einen Stand zu betreuen. Aber ich denke, da wird das laufen und das ist auch sicher eine tolle Veranstaltung so am Ende des Jahres, während den Feiertagen auch ideal, um mal von weiter her anzureisen. Da sieht es allerdings wegen dem Zeitraum sehr schlecht aus mit Billigflügen. weiß nicht, vielleicht ist es von Stuttgart aus besser, aber von Basel ist da nichts zu machen. Da kosten die Flüge ein Vielfaches als sonst, logisch.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, kommt er dann schon das nächste Jahr. Chemnitz haben wir angesprochen. Beide Veranstaltungen stehen noch nicht auf dem Plan, außer das Übliche, ne? Linux World Expo werden wir uns wieder drum kümmern und natürlich den Linux Tag. Ja. Der war ja auch schon mal in Stuttgart.
Ja.
Das war schon ziemlich lange her. Ja, aber
das ist schon eine Weile her. Danach war er noch irgendwo anders ein paar Jahre lang. Ja, apropos Linux Tag, da tut sich ja auch gerade, oh, die machen hier gerade das Licht aus, ist ja Wahnsinn. Jetzt sitze ich quasi hier im Dunkeln, mitten in der Hochschule der Medien, wo gerade diese Sendung hier läuft. Linux Tag, ja, da tut sich ja einiges im Hintergrund. Was genau? Hast du da irgendwas, du hast auf der Linux World Expo mit jemandem gesprochen?
Also ich habe auf der Linux World Expo den Marco Jung und den Wolfgang Drotschmann vom Linux Tag e.V. getroffen, die federführend waren dieses Jahr in der Planung des neuen Linux-Tages. Man muss ja sehen, dass der Linux-Tag jetzt einige Jahre in Karlsruhe stattgefunden hat, immer unter der Regie des EVs und unter zunehmendem Einfluss der German Unix User Group. Und ja, das war eigentlich eine sehr nette Veranstaltung, muss man sagen, aber es war auch zum Teil relativ unprofessionell, wobei ich das jetzt nicht negativ meine. Man hat halt gemerkt, dass das viele Leute waren, die das halt mehr oder weniger ehrenamtlich gemacht haben und die dann halt auch richtig im Stress waren und da ist was gelaufen, aber die Veranstaltung lief immer sehr nett. Jetzt dieses Jahr hat man das ja anders gemacht. Da hat ja am Linux-Kongress, das ist die Hausveranstaltung von der German Unix User Group, hat man letztes Jahr in Hamburg verkündet, dass die German Unix User Group beim Linux Tag e.V. quasi, ja, will man sagen, mit einsteigt, dass die Open Services GmbH, das ist die Tochterfirma der German Unix User Group für eben solche Veranstaltungen, dass die der Veranstalter sein wird vom Linux Tag. Und dass der Linux Tag damit auch umzieht, nämlich weg von Karlsruhe hin nach Wiesbaden. Und der Linux Tag in Wiesbaden, naja, das war irgendwie ein bisschen ähnlich wie jetzt an der Linux World Conference und Expo. Kleiner irgendwie und ja, weniger Leute so. Viele Leute haben gesagt, also viele Leute aus der Community haben gesagt, es war mal wieder richtig familiär, sie fanden es gut. Die kommerziellen Aussteller, Red Hat zum Beispiel, ist gar nicht gekommen, HP war glaube ich auch nicht da. Viele Aussteller haben das mit gemischten Gefühlen gesehen. Ein paar Community-Leute haben im Vorfeld ein bisschen rumgestritten, weil ist klar, wenn man die Stadt wechselt, dann hat man da eben nicht im Vorfeld schon die ganzen Sporthallen der Uni und so weiter zur Verfügung, die man halt in Karlsruhe hatte, weil man es halt jedes Jahr hatte, wo die Leute dann kostenlos übernachten konnten, sondern das wurde halt erst bis wenige Wochen vor der Veranstaltung konnten solche Sachen klar gemacht werden. Ist klar, da kam einfach zu viel auf die Veranstalter zu, dass die jetzt quasi alles neu aus dem Boden stampfen mussten. Und da haben dann ein paar Leute sich auch ein bisschen drüber aufgeregt. Meiner Meinung nach ohne Grund, weil die Organisation sehr viel transparenter geworden ist und professioneller geworden ist, dafür halt einfach ein bisschen ein anderes Flair gekriegt hat. Jetzt habe ich, wie gesagt, mit Marco Jung und Wolfgang Drotschmann gesprochen und gesagt, wie sieht's denn aus? Was ist denn dieses Jahr so geboten, kommendes Jahr? Und dann hat man mir gesagt, dass die Verlegung des Termines des Linux-Tags, dass es nicht so gut ankam. Da war ja dieses Jahr etwas früher als sonst. Dass man das wieder so im üblichen Rhythmus laufen lassen wird. Dass man im Moment zwischen es findet gar kein Linux-Tag statt und es findet ein Linux-Tag in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Wiesbaden, Köln, weiß ich wo, ist im Moment alles offen.
Hamburg,
ja, also es ist im Moment alles offen. Es gibt Leute, die favorisieren Berlin, es gibt Leute,
find
die meinen Köln und so. Es gibt einige Leute, die sagen, wieder zurück nach Karlsruhe, es war viel besser dort. Also ich muss zugeben, mir persönlich hat es in Karlsruhe wirklich viel besser gefallen. Also ich fand einfach die Messehallen und so weiter einfach viel schöner.
Da war ja immer die Kritik, dass es quasi so ein weiter Weg war von der Messe rüber zum Kongress.
Das war einer der Gründe, warum man sich für Wiesbaden entschieden hat. Etwas, was die German Unix User Group ja da organisiert hat. Und die ist ja so ein bisschen Kongressmeister. Also Da kann ich übrigens noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was ich eben nicht aus dem Gespräch habe, sondern aus anderen Gesprächen. Ich bin ja jedes Jahr am Linux-Kongress. Das ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für mich, weil die mir am meisten bringt, auch also so inhaltlich. Und als GUG-Mitglied ist das auch entsprechend günstig, dahin zu gehen. Und ja, so im Gespräch mit Martin Schulte, der ist der erste Vorsitzende und auch Geschäftsführer der Open Services GmbH, habe ich dann gesagt, und wie läuft es so? Der Linux-Kongress dieses Jahr war nicht ganz so gut organisiert wie sonst. Sonst muss man echt sagen, die Sachen, die German Unix User Group organisiert, die sind immer 1A organisiert. Also super klasse. Also inklusive Social Event und Buffet und drum und dran. Und also es ist immer super. Man wird super versorgt. Es ist alles da. Es ist inhaltlich immer so 1A klasse. Ja. Und das war dieses Jahr, war es so ein bisschen chaotischer. So. Aber immer noch toll. Also. Und so im Gespräch hat sich dann so gezeigt, ja, also die German Unix User Group hat halt gesagt, also wir haben einfach nicht die Ressourcen, es hat sich gezeigt, es ist zu viel, also 3 Veranstaltungen im Jahr zu machen, oder 4 eigentlich, weil die German Unix User Group hat ja die eigenen beiden Hausveranstaltungen, das Frühjahrsfachgespräch, ja, und der Linux-Kongress, und dann kommt normalerweise immer noch irgendein Telefonie-Summit oder was dazu. Und manchmal auch noch so kleinere Workshops, so übers Wochenende rüber. Und dann noch ein Linux-Tag dazu, was ja nochmal, also im Umfang her, halt doch nochmal, ich würde schon behaupten, mehr Arbeit kostet als jetzt ein Linux-Kongress. Wegen der ganzen Ausstellerakquise und so.
Ja, ja, Messe, klar.
Viel, viel mehr Leute, ne, die da dranhängen, dass die einfach gesagt haben, nee, also das ist für uns zu viel, wir müssen da gucken, wie wir da weitermachen. Und ja, jetzt muss halt gesehen werden, wie sich der Linux-Tag e.V. da auch entscheidet, ne? An welche Orte er da geht und so. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir jetzt zurückgehen würden nach Karlsruhe. Mich persönlich hat dieser weite Weg, in Anführungsstrichen, also das ist ja einfach nur ein Platz. Das ist ja dieses Kongresszentrum, da ist ein Platz. Auf der einen Seite stehen die Kongresshallen und auf der anderen Seite stehen die Messehallen, die alten Messehallen, ne? Und also diese 200 Meter, die man da laufen muss, gut, man muss halt aus dem einen Gebäude erst raus und danach ins andere Gebäude wieder rein. Aber ich habe das jetzt ganz ehrlich nie als Problem empfunden.
Also wenn gutes Wetter ist, war das auch nie ein Problem. Finde ich. Also manchmal hat ja die Sonne prima geschienen, wenn Top-Wetter war, denke ich mir, das war sogar angenehm, dass man mal raus ist aus einer Halle und wenigstens ein paar Minuten Sonne abgekriegt hat. Aber wenn Shit-Wetter war, dann ja. Ne?
Ja.
Hat man halt ein Problem, dass man nass wurde oder sowas. Das ist dann natürlich, ja, also ist immer noch Rätselraten, ob überhaupt einer stattfindet, oder?
Also selbst das ist noch offen, ja. Also man hält sich's offen, also
aber
wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen.
Du gehst davon aus, dass er stattfindet?
Ich gehe mal davon aus, dass er stattfindet. Also man ist aktiv dabei, also es ist nur eine von vielen Optionen und man ist im Moment aktiv dabei zu schauen, wo er denn stattfinden könnte, wenn er stattfindet. Weil erstmal muss ja geklärt werden, wo, es muss verhandelt werden, es wird im Moment auch verhandelt. Und erst wenn das geklärt ist, kann man überhaupt sagen, also erst wenn man da feststellt, okay, es findet sich kein Verhandlungspartner oder es finden sich keine entsprechenden Konditionen, erst dann müsste ja die Entscheidung getroffen werden, er findet nicht statt. Mhm.
Aber wenn er jetzt nicht stattfinden würde, heißt es nicht, dass so normale Messen tot sind? Also wir hatten jetzt bei der Linux World Expo das Problem, dass so ein bisschen die Leute weggeblieben sind beim Linux-Tag, dass vielleicht die Sache mehr zu so einem regionalen, kleineren Messen wie der gut organisierte Chemnitzer Linux-Tag geht?
Das ist eindeutig ein Trend, den ich jetzt auch an verschiedenen anderen Messen gesehen habe. Der CeBIT geht es genauso. Ich selber habe ja auch mal eine lokale IT-Messe gemacht, wo das eher umgekehrt zu spüren war, wo man eher gesagt hat, dass die Leute das toll fanden, dass es da was gab, dass die auch extra gekommen sind. Also man hat auch einen spürbaren, also das war im Rahmen einer größeren Verbrauchermesse, die jedes Jahr stattfindet, die aber ganz gezielt nur regional ausgerichtet ist. und die halt bis jetzt einfach das Thema IT nicht abgedeckt hat, die ansonsten von Essen und Trinken bis über Bauen und Sanieren alles erschlagen hat. Und da hat man auch gemerkt, einen gewaltigen Vermehrung der fachlich orientierten Besucher, also die, die angegeben haben, dass sie aus geschäftlichen Gründen herkommen. Das war eine gewaltige Verbesserung der Messe und es kamen auch nochmal einige Besucher mehr. Da war es ja positiv. Cebit und so war da krank, Linux-Tag krankt. Ich glaube, der Linux-Tag ist schon wichtig, weil so eine Veranstaltung wie der Linux-Tag braucht es. Also das war einfach nun mal immer die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Und die braucht's auch. Ich glaube, dass die Messen einfach das Problem haben, dass es am Konzept mangelt und an den Leuten.
Oder dass Linux mittlerweile Mainstream geworden ist. Und man nur noch quasi nach der Familie, nach der Community sucht. Und das hat man ja auf den kleinen Messen auch.
Ja, vielleicht. Mag schon sein.
Weil beim Linux-Tag hat man das gerade gemerkt. Also so viele Community-Aussteller waren noch nie da. Und so wenig kommerzielle Aussteller waren auch noch nie da.
Naja, gut, also noch nie in den letzten paar Jahren. Der Linux-Tag startete als kleine Community-Veranstaltung.
Ja, okay.
Das war mal ein Tag in einem Foyer einer Uni mit ein paar Ständen und irgendwelchen kleinen Vorträgen in Vorlesungsräumen, also Seminarräumen. So startete das mal, ne?
Ja klar, so wie die ganzen kleinen Messen ja auch. Also es gibt ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, wirklich in jeder kleineren, größeren Stadt, sei das jetzt Brandenburg an der Havel, sei das Augsburg, was weiß ich, Pforzheim, da hat ja jeder seinen eigenen Linux-Tag mittlerweile.
Ja, und es gibt aber jetzt ein paar Leute, die, also jetzt gerade aktiv in diesem Jahr, ich unterstütze ja mit dem All Things Open Projekt, ja, viele solche Veranstaltungen oder ein paar zumindest. Und da habe ich gerade in diesem Jahr jetzt mehrere mitbekommen, die gesagt haben, wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht, so 2-3 Mal. Wir haben mal ganz klein angefangen, dann war es ein Riesenerfolg, dann haben wir es größer weitergemacht, dann war es wieder ein Erfolg, dann haben wir es nochmal, dann wollten wir jetzt richtig eins oben drauf setzen und haben unter den Erwartungen der Vorjahreserfolge. Und dann hatten wir Probleme mit den Leuten, dass wir alles organisiert kriegen und am Schluss haben wir so einigermaßen durchgezogen und Resonanz war mittelmäßig. Mhm. Also genau dieses Spiel habe ich jetzt mit mehreren Veranstaltungen erlebt. Mhm. Und auch von mehreren Veranstaltern jetzt auch den Kommentar gehört, wir setzen es jetzt mal ein Jahr aus. Wir machen es jetzt im nächsten Jahr nicht. Wir gucken mal, im übernächsten vielleicht.
Ja, dann bleibt nur abzuwarten, wie es die nächsten Jahre oder nächstes Jahr zumindest wird. Ich meine, wir werden es sehen. Ich spiele jetzt noch ein Musikstück, was du dir vorhin gewünscht hast, nämlich German Inc. Was ist härter?
Ah, super.
Extra noch rausgesucht. Ja, und dann verabschieden wir uns noch. Ja, also bis gleich, ne?
Ja, in meiner Gegend, ne, ja, bin ich der Oberchabo, ne. Weißt du, weil ich mach Mucke und die Chicks stehen auf Mucke. Ne?
Ja, Mann.
Und jetzt verschenke ich meinen Kram und dann kommt so ein anderer Chabo und er sagt, ey, du darfst das nicht.
Wie?
Ich sag, ey, das ist so meine Gegend hier. Wer bist denn du? Ich bin GEMA. GEMA nach Hause! Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Ja. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Nein, vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht mit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans?
Was ist hart?
Hart ist das Ziel, nach dem sie streben.
Was ist hart?
Hart ist, dass ihm Dreck auf alle geht.
Was ist hart?
Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Gebrüten
bricht. Was ist hart?
Wenn Luca ihre Plattform verliert.
Was ist hart?
Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert.
Hart
ist jeder einzelne Track. Der geopfert wird, so GVL und GEMA gecheckt.
Yo, good day, Papa-Man speaking. See the fire down below, boom. See the nutty on the go. See ya, ya, nigh, riding the dark horse. your teeth. Fire! Don't be low, bro. See, I'm nothing, nothing undergo. See, I and I ride in the dark road. On the way to Sunny Mountain. Them try to burn Mount Love is live. Them try to pressure down children and their wife. Come on, the way out of wicked Babylon. Why is lovely and life so ugly? Other than not, and a better than not. The man will splatter a Babylon apart. Whatever them try, he had a them call. They never done fall. One of no losing. Nachdem sie schrieb, hart ist, dass sie Dreck auf alle geht. Hart ist nicht der Schlag, es ist nicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblüten lässt. Wenn Luca ihre Plattform verliert. Das ist ein Lehrer, die im nächsten Frühjahr an ihr. Jeder einzelne Fleck.
Ja, das war Was ist härter von Gemin Inc. Und ja, wir sind immer noch bei Radiotux et Horaz. Und mein Name ist Ingo Ebel und am Telefon ist wahrscheinlich immer noch oder hoffentlich Manuel Schneider.
Ja, ich bin noch da.
Du bist noch da. Ja, wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit. Weiß ich nicht, was willst du noch loswerden?
Eigentlich nichts. Man sieht sich und stay tuned. Ja. Hört wieder rein.
Genau.
Hier bei eurem Hochschulradio.
Hochschulradio.
Ja, vielleicht komme ich mal vorbei.
Hochschulradio Stuttgart. Ja, also wie gesagt, du kannst gerne vorbeikommen. Wir haben hier Platz und ich komme natürlich auch gerne mal bei dir vorbei, denn du hast ja auch eine Radiosendung, nämlich immer dienstags.
Dienstags 19 bis 20 Uhr bei Freien Radio Kanal Ratte in Schopfheim, www.kanalrattefm.de. Die Sendung nennt sich die Sendung mit der Computermaus.
Ja, genau. Ansonsten bleibt mir natürlich auch noch zu sagen, guckt auf www.radiotux.de beziehungsweise auf www.linuxpodcast.de. Dort wird sich natürlich auch in Kürze die Sendung, die wir heute hier verkorkst haben, finden. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen prima Abend. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Euer Thema, das Thema war für euch auch interessant und wir hören uns nächste Woche. Dann nur von 18 bis 19 Uhr, nicht in Überlänge. Also, bis dann.
Und verantwortlich für die Sendung waren Ingo Ebel und Manuel Schneider.
Genau, du sagst es.
Darf man nicht vergessen.
Also, tschüss.
Ciao.